Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter an meiner Seite. Opa Geidel, moin, wie geht das dir?
Moin Marco, schönen Dank für die Einladung. Bei dem schönen Wetter geht es natürlich wunderbar und in wilder Vorfreude auf das Spiel bei Werder Bremen am Freitagabend natürlich.
Selbstredend. Mittlerweile dadurch, dass wir immer mittwochs aufnehmen, werden wir hier ja auch zum, zum Medium dessen, was den Abend vorher passiert ist. Hast du gestern City Real gesehen?
Nur in Auszügen, muss ich gestehen, aber ich habe es natürlich dann mir alles genau durchgelesen im Ticker und sonst irgendwo, muss ja ein relativ phänomenaler Kick gewesen sein.
Ja, unfassbares Spiel. City natürlich anfangs dominiert, dann kommt Real zurück. Ich hatte in der Süddeutschen noch gelesen vom Kollegen Javier Cáceres, der sagte, Real ist immer dann am besten, wenn sie am Abgrund wandeln. Da dachte ich dann gleich irgendwie an Holstein, die ja auch in den letzten Wochen, ja, als sie am Abgrund wandelten, plötzlich funktionieren, diesen Sieg gegen den HSV einfahren. Jetzt die beiden Unentschieden in Dresden und gegen Heidenheim, mit denen sie den 9-Punkte-Vorsprung bewahrt haben. Was mir auch noch einfiel, Benzema's Elfmeter, unfassbarer Panenka-Chip in die Mitte. Fast so ein guter Elfmeterschütze wie Alexander Mühling mittlerweile. Ne?
Ja, muss man schon bringen, da bei City so ein Ding zu versenken auf diese Art und Weise. Das war ja schon wirklich frech. Ja. Wenn der Keeper stehen bleibt, kann er ihn auf den Finger tanzen lassen, die Kugel, echt.
Genau, Nerven wie Drahtseile. Ja. Während, um da wieder den Bogen zu spannen, Holstein, ja, nicht die Nerven am Ende versagten, aber sie haben doch ein Spiel gegen Heidenheim, das sie lange dominiert haben, am Ende fast noch außer Hand gegeben, ne?
Ja, erstmal hat man seine Chancen speziell in der ersten Halbzeit nicht genutzt. Da waren ja einige da, um mindestens mit 1-0 respektive sogar 2-0 in Führung zu gehen zu können. Hätte sich niemand beklagen dürfen von Heidenheimer Seite, das wäre schon verdient gewesen. Zweite Halbzeit, dann gehen sie in Führung. Danach stellt Heidenheim ein bisschen um, Mittelfeldraute.
Ja, haben sie, glaube ich, auch schon zur zweiten Halbzeit mehr oder weniger, ja, mit angefangen. Aber Holstein hatte noch ein bisschen die Spielkontrolle, genau. So hat es dann auch Marcel Rapp gesagt. Das war ja auch zu sehen. Ja. Dann kommt dieses verdiente Tor, das sie natürlich längst in der ersten Halbzeit hätten machen müssen.
Na ja, klar.
Gerade in der ersten Halbzeit hat mir Holstein wirklich gut gefallen. Ich glaube, auf der Reportertribüne sagte ich einmal kurz zu dir, das ist gefühlt die beste Halbzeit, die ich in dieser Saison von Holstein gesehen habe. Da passte halt wirklich sehr viel. Sowohl im Positionsspiel immer gute Rochaden gehabt, Heidenheim damit ins Laufen gebracht, immer durch die Halbräume, übers Mittelfeld, wo sie die freien Leute gefunden haben, auf die Außen verlagert, Flanke rein. Er muss Occi einfach nur mal so ein Ding da irgendwie rüberdrücken, ja, über die Linie. Ne?
Ja, das war der Unterschied.
Man kann es aber auch nicht mal an ihm festmachen.
Nee, natürlich dazu nicht. Aber das war der Unterschied dann, dass die Krönung fehlte, die zum Beispiel gegen St. Pauli, die Vorführung war, fand ich ähnlich gut. Ja. Auf eine andere Art und Weise natürlich. Aber weil St. Pauli nicht ganz so defensiv war wie Heidenheim in der ersten Halbzeit. Aber nichtsdestotrotz, aber da sind die Bälle eben eingeschlagen im St. Pauli-Tor. Und das hat gegen Heidenheim halt gefehlt. Also ich fand das auch klasse, dass man da versucht hat, das war ganz häufig auch über die rechte Seite irgendwie, dass man da versucht hat, an der gegnerischen Box ungefähr, immer auf der rechten Außenbahn noch mit Doppelpässen zu spielen, respektive sich die Kugel auf kurze Entfernung zuzuspielen, dass da nicht einer eins gegen eins gehen musste, und so wurden da mehrfach Leute freigespielt. Das hat mir sehr imponiert.
Genau, diese Flügelüberlagerungen gerade über rechts, über die ist immer echt Interessantes entstanden. Und was mir auch sehr gefallen hat, ist nach Ballverlust, dass Holstein wirklich sehr gut organisiert im Gegenpressing war. Ja. Was am Ende dann natürlich zu so einer wahnwitzigen Zahl von fast 75% Ballbesitz phasenweise in der ersten Halbzeit geführt hat. Manchmal trügen solche Zahlen. In dem Fall haben wir auch das gesehen, was die Zahlen hergeben. Ne? Holstein war wirklich absolut dominant.
Definitiv.
Und es war keine Scheindominanz. Die gibt's ja auch häufig, ne? Wenn du dann wie im Handball eigentlich nur irgendwie um den 16er herumspielst. Holstein hat die Lösung gefunden, auch mal hinter die Kette zu kommen und so.
Da war auf der Gegenseite war auch für mich etwas überraschend in dieser Form. Johannes Vandenberg, der als Linksverteidiger nicht nur seine Seite gut zugestellt hat, sondern auch gute Passwege gefunden hat und selbst in die Tiefe gegangen ist. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, bis zur 60. was es eben schon anklingen lassen, vielleicht die beste Phase, in der beste Zeit in dieser Saison. Vielleicht zwei, drei andere Spiele auch noch ganz gut, aber
ja, sagt sich dann immer so schnell, ja, aber ja, in dem Moment wirkt es ja, ja, für genau, mich einfach alles
bin,
total
homogen. Bin ich auch voll bei dir und da fehlt einfach die Krönung und dann hätte das ja trotzdem noch funktioniert, wenn Jannis Gelios diese Kugel da von Kleindienst nicht unter den Körper hätte durchrutschen lassen, was nicht unbedingt notwendig tat, um das mal milde zu formulieren, dann wäre das der Dreier gewesen, der den Klassenerhalt endgültig dann auch alle theoretischen Zweifel am Klassenerhalt beseitigt hätte.
Ja, was auch nicht Not tat, war natürlich dieser Abschlag oder lange Schlag halb hoch ins Mittelfeld, der ja natürlich erst zu diesem Heidenheimer Gegenstoß ja geführt hat. Ne? Ja, da ja war Gelios dann wirklich hat eine unglückliche Figur abgegeben in seinem möglicherweise letzten Heimspiel vor Publikum. Er wird die KSV ja im Sommer verlassen, stand jetzt nochmal auf dem Platz wie in Dresden nach der Corona-Infektion von Thomas Dehne, der möglicherweise ja jetzt am Freitag schon wieder dabei sein wird. Wir müssen es mal schauen. Aber nach hinten raus hat Gelios natürlich auch noch ordentlich was rausgefischt. Das ja, muss man natürlich auch sagen.
Das ist so, den letzten Freistoß da von Kevin Sesser, in der 90. plus 1 oder sowas, den hat er natürlich klasse gehalten und da immer den Punktgewinn bewahrt. Ändert aber nichts daran, Torwart, wenn er so einen Patzer macht, dann ist das ein Gegentor und das ist dann, trübt die Gesamtleistung, die bestimmt ordentlich war, bis gut sogar bei Jannis Gelios, trübt das natürlich mächtig ein. Ja,
aber das ist Berufsrisiko eines Torwarts. Ne? Genau. Wenn er den Fehler begeht, dann ist es meist der entscheidende Fehler.
So,
ne?
So ist es. Und da sagt ja auch keiner was. Es gab ja auch diese Szene da gleich in der 9. Minute da, wo er reaktionsschnell den abgefälschten Freistoß von Heidenheim dann noch von der Linie fischt, da mit einer Faust da hinhechtet und dann im Luftkampf das Duell da gegen Mainka, glaube ich, war es, verloren hat, direkt vor der Torlinie.
Wie Leipertz dann einschießt.
Ne? Ja, genau. Wir waren uns ja hundertprozentig sicher, dass das ein Foulspiel gewesen ist, auch in der Wiederholung.
Man hat nur auf den Pfiff gewartet.
Ja,
ne? Und auf einmal zeigt er da auf den Punkt und du denkst,
Auch in der Wiederholung war im Fernsehen jetzt meinetwegen, bei den Fernsehbildern wäre ich immer noch dabei geblieben, dass das ein Foulspiel am Torwart gewesen ist. Allerdings, das muss man dann auch sagen, er muss ihn ja nicht er hatte beide Hände am Ball oder sagen wir mal die Fingerspitzen beider Hände am Ball und das muss ich ja 30 Zentimeter von meiner Torlinie eigentlich nicht machen. Ich kann den auch einfach dann wegfausten, um da Konsequenz zu zeigen und überhaupt nichts anbrennen zu lassen.
Ne? Ja, auch wenn es eine völlig andere Spielszene war, aber es hat mich dann doch irgendwie auch an diese kuriose Aktion in Dresden erinnert, ja, wo er eigentlich auch schon mit beiden Händen am Ball ist, dann noch gestört wird und letztlich zu diesem Flachkörper auf Grasnarbenhöhe ansetzt. Ne?
Genau. Aber gut, ist halt so, 1-1 kann man auch mitleben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es geht ja um Relegationsrang 16, wo Dynamo auf dem Dynamo Dresden derzeit steht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Dresden alle drei der letzten drei Spiele gewinnt. Das wäre schon mittelschweres Wunder, sag ich mal, Fußballwunder. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass sie 2022 überhaupt noch gar kein Spiel gewonnen haben. Ne?
Und ich glaube es auch nicht.
Da gibt es ja auch noch ein paar Mannschaften dazwischen, die auch noch Puffer sind. Ne?
Die Puffermannschaften müssen erstmal dran vorbeiziehen. Selbst wenn Dresden jetzt alles gewinnen sollte, Holstein verliert alles, dann ist längst nicht gesagt, dass die anderen halt auch an Holstein vorbeiziehen.
Nee.
Ist es natürlich irgendwie vom Spielverlauf waren es zwei verlorene Punkte. Ja, richtig. Auch wenn du nach hinten raus diesen einen Punkt noch gesichert hast. Der ist aber trotzdem einfach deshalb wertvoll, weil du diese 9 Punkte hältst. Richtig. Und es ist der gefühlte Klassenerhalt. Das hat man auch ein bisschen nach dem Spiel gemerkt. Die Mannschaft ist dann nochmal auf die Ehrenrunde gegangen. Das Publikum hat applaudiert. Am Ende haben sie sich vor der West noch hingesetzt. Haben zum Glück dann nicht die Humba angestimmt und sind wild durcheinander gesprungen. Dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber es gab viel wohlwollenden Applaus vom Publikum, das wohl weiß, diese Mannschaft ist auf dem richtigen Weg. Und kann jetzt am Freitag ausgerechnet, muss man ja immer sagen, in unserem Job gegen Ole Werner und Werder Bremen den finalen Schritt gehen. Und das selbst im Falle einer möglichen Niederlage, je nachdem, was am Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht genau, wann sie spielen, was Dresden dann halt produziert. Wenn die nicht gewinnen, kannst du dich selbst, ich meine, das wird keiner wollen, aber kannst dich selbst im Weserstadion abschießen lassen und dann bist du durch.
Weißt du, Gott sei Dank weiß, also ich sag mal in An- und Abführungszeichen, Gott sei Dank weiß man das ja am Freitagabend noch nicht, weil die eben ersten Tag später spielen, Dynamo. Und deshalb ist da dann, sollte man jubeln, wenn man dann zumindest ein Unentschieden spielt.
Genau, man muss in Vorleistung gehen schon so ein bisschen. Das ist vielleicht psychologisch gar nicht so verkehrt. Aber ich denke auch so, dass es da niemandem an Motivation mangeln wird in dem Spiel. Ne? Wenn du vor 42.000 im Weserstadion, in einem der geilsten Stadien, die ich so kenne, von der Stimmung her auflaufen darfst, dann ist das schon, das ist eines der Spiele, auf die du eigentlich die gesamte Saison hinfieberst.
Und dann noch gegen den ehemaligen Trainer, ne? Oder gegen mehrere ehemalige Trainer.
Ja, das ist ja mittlerweile ein ganzer Staff, ne?
Ja, das mit Ole Werner, mit Patrick Kuhlmann als Co-Trainer, Tom Zücher, der damals mit Markus Anfang hier als Co-Trainer unterwegs war, Hannes Drews, da im Staff dabei als Videoanalyst oder was er auch immer da ist oder so. Und
Mädchen halt, für alles.
Was? Mädchen für alles, genau.
Oder Junge für alles.
Ja,
ne? Also wir sind ja hier gendergerecht.
Oh Gott, ja. S für alles. Und da, also das ist bestimmt, also das muss einfach, da muss man einfach eine Riesenvorfreude haben. Das ist ja deshalb sehr unbedauerlicher, dass ausgerechnet, also Finn Bartels in seiner guten Stube, wo er 6 Jahre gespielt hat, ne, dass er sich jetzt ausgerechnet da diesen Schlüsselbeinbruch gegen HSV zuzieht und deshalb da nicht mitkicken kann.
Ja, es ist einfach, ist man Sünde, muss es so sagen, ohne dass wir es wegpiepen, das ist einfach scheiße.
Ja,
also,
genau.
Also das tut mir echt leid für den Jungen, weil das ist auch einer, der lebt Fußball, der ist ein Emotionsfußballer, ein Gefühlsfußballer und was gibt es für ein tolleres Gefühl, als nochmal in dem Stadion, in dem er Publikumsliebling war, nochmal aufzulaufen, da möglicherweise dann auch den Klassenerhalt zu holen, nochmal auf die Runde zu gehen vielleicht danach oder so. Das ist schon bitter. Vielleicht wird er ja mit dabei sein, zumindest vor Ort, als moralische Unterstützung.
Das könnte ich mir vorstellen. Ich hätte mir auch vorstellen können, wenn er da hätte auflaufen dürfen oder auflaufen können, verletzungsfrei, dass er sogar von den Bremer Fans nochmal gefeiert worden wäre. Also ich glaube nicht, dass sie bei der Namensnennung, bei der Mannschaftsaufstellung, dass da ein Bremer gebuht hätte.
Auf gar keinen Fall. Also das wäre auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes für ihn ein Heimspiel gewesen.
Genau.
Und wer weiß, wenn, ich meine, das ist jetzt alles hier, ist alles Makulatur, aber wenn das Ergebnis oder der Zwischenstand es hergegeben hätte, dann wäre er schön in der 90. Minute nochmal ausgewechselt, darf sich den Applaus des gesamten Stadions abholen und so. Das wäre eine schöne Geschichte, aber dieser Fußball ist auch so voller schöner Geschichten.
Ja.
Aber auch schauriger, weil das ist irgendwie so ein kleiner Werderfluch, ne? Weil möglicherweise auch Ignjowski
ausfällt. Wollte ich gerade sagen, das ist ja der zweite mit Bremer Bundesliga-Vergangenheit und den hat es im Training am Dienstag schön erwischt. Schön in An- und Abführungszeichen natürlich. Nach dem Zweikampf auf einmal liegt da am Boden der Iggy und kann auch gar nicht richtig aufstehen und muss dann davon Physios mit einem dicken Verband am Knie und gestützt auf den Schultern muss er dann vom Platz geführt werden und dann direkt zum MRT, nehme ich an, ins Krankenhaus. Ich glaube, das war das rechte Knie und ich glaube, ich sag's nochmal, das wird eine Scheißdiagnose geben, bin ich eigentlich ziemlich sicher.
Wir nehmen hier gerade am Mittwochvormittag auf, das heißt, wenn dieser Podcast am Nachmittag erscheint, gibt es vielleicht schon eine Diagnose, wir müssen hier noch ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben. Ich war selber gestern nicht da, ich hatte anderes zu tun, ich habe mit Ole Werner telefoniert, können wir gleich nochmal drüber reden, aber das klang auf jeden Fall nicht gut von allen, die da waren, was ich so gehört habe.
Nee, das sah nicht gut aus, konnte naturgemäß nicht auftreten dann, also das deutet ja schon immer darauf hin, dass da irgendwie doch Kapitaleres kaputt gegangen ist. Hoffen wir mal, dass das der Eindruck getäuscht hat, wir werden sehen, du hast es angesprochen, spätestens heute Nachmittag wird es eine Diagnose geben.
Genau, das heißt, es bleibt im Wesentlichen eigentlich aus dem Holstein-Kader nur noch ein ehemaliger Bremer über mit Patrick Erras, der jetzt nicht die erfolgreichste Zeit unbedingt an der Weser hatte.
Das ist ja alles ist immer aus der Sicht des Betrachters, wenn man 86 Minuten einer Saison Einsatzzeit als erfolgreich betrachten möchte.
Also ich würde es für mich ehrlich gesagt als erfolgreich betrachten. Ich habe bisher noch keine Bundesliga-Minute gespielt.
Genau, ich auch. Also das kannst du mal
Skandal.
Sehen. Also das ist das so pauschal kann man das jetzt nicht immer sagen.
Eben. Auge des Betrachters. Also in dem Sinne haut es ganz gut hin. Ich glaube, 99,9% der Bevölkerung würden gerne 86 Bundesliga-Minuten spielen.
Also von daher, ne, was soll's.
ja, gehörte dann letztlich zur Absteigermannschaft, ja. Kommt jetzt wieder zurück nach Bremen. Ob er spielen wird oder nicht, werden wir sehen. Wir haben ja des Öfteren schon mal in den letzten Wochen irgendwie gefordert, dass man ihn mal vielleicht auch in der Innenverteidigung sieht. Nur muss man sagen, die hat, um nochmal auf Heidenheim zurückzukommen, auch sehr gut funktioniert.
Ja.
Und auch schon gegen Dresden und auch schon gegen den HSV. Also da gibt es im Moment eigentlich wenig Anlass zur Veränderung.
Und gegen Heidenheim sogar ohne Phil Neumann.
Genau.
Ne, als Mitglied der Viererkette auf der rechten Seite, auf der rechten Innenseite sozusagen, der Viererkette. Und der sollte jetzt eigentlich wieder einigermaßen hergestellt sein.
War der denn gestern im Training?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht genau gesehen habe.
Das hab nicht genau, raus.
Ja, nicht und, genau
ja, ich meine, er sieht ja so vielen anderen Holstein-Spielern auch so ähnlich.
Ja, genau, ne? Von der Größe gerade.
Ja, ne? Genau, so die Statur, ne? Ja. Also unglaublich.
Aber ich gehe mal davon aus. Also, naja, egal.
Genau. Eigentlich wollte ich noch mal kurz auf Simon Lorenz hinaus, um noch mal einen herauszuheben, der, finde ich, auch echt in den letzten Wochen eine gute Entwicklung genommen hat, der sich so ein bisschen in Abwesenheit von Hauke Wahl, der leider ja weiterhin fehlt nach pfeifferschem Drüsenfieber, der sich so ein bisschen so zum Abwehrchef da aufgeschwungen hat. Ne?
Ja.
Und eigentlich auch diese Rolle des Aufbauspielers, also wir wussten alle schon, dass er technisch gut ist, aber jetzt hat er auch wirklich so im Aufbauspiel den Hut auf und das gefällt mir sehr gut. Das hat mir auch gegen Heidenheim wieder gut gefallen.
Ja.
Nicht nur sein Tor, sondern eigentlich im Wesentlichen das, was er sonst die guten 60 Minuten über, sag ich mal, produziert hat. Ne?
Ja, nicht nur Querpässe von hinten im Aufbau, sondern präzise und sehr hohe Passquote. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr ganz.
Weit über 90% war es auf jeden Fall.
Und da waren ganz, ganz viele tiefe Pässe dabei. Das heißt also durchs Zentrum, durch ins Mittelfeld.
Die klassischen linienbrechenden Pässe.
Genau so.
Das Packing will ich jetzt nicht nochmal wieder rausholen.
Das brauchen wir hier nicht, echt.
Das ist sowas von 2016.
Ja, genau. Meiner Meinung nach. Und hat sich ja die Firmen, die damit beauftragt waren, um das massenhaft an den Mann zu bringen, hat sich auch, glaube ich, nicht so rentiert. Aber das ist eine andere Geschichte.
Nee, genau. Ich würde sagen, das Thema packen wir jetzt einfach weg.
Packen wir weg. Und das war von Simon Lorenz wirklich eine gute Vorstellung. Also kann man überhaupt nichts gegen sagen.
Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo er auch richtig schön ins Mittelfeld andribbelt, sich dadurch irgendwie neue Passwinkel schafft, gleich gefährlich hinter die Kette spielt und so.
Genau.
Eine Szene von vielen. Hat mir gut gefallen.
Mhm.
Unser Kollege Clemens Bär hat sich ja gestern im Rahmen des Trainings mit ihm unterhalten. Wird heute im Laufe des Tages auch noch auf KN Online zu lesen sein, wie er selbst seine Situation gerade einschätzt und seine Funktion, sag ich mal, als Aushilfsabwehrchef. Auch das noch zu lesen, das wollte ich an der Stelle nochmal nachreichen. Ja, und dann lass uns wieder über Werder reden. Wir springen hier hin und her. Ole Werner, meinst du, es gibt für eine der beiden Mannschaften einen Vorteil? Gibt es für Ole einen Vorteil, dass er Holstein kennt? Oder gibt es für Holstein einen Vorteil, dass sie Ole kennen?
Ja, da würde ich schon eher sagen, dass es, wenn überhaupt, dann ist es ein Vorteil für Ole, ne? Also, dass man Werder ungefähr weiß, wer da aufläuft und wie jeder so spielt, das ist jetzt auch kein großes Staatsgeheimnis mehr. Der Vorteil bei Ole ist, dass er von den meisten Spielern sogar weiß, wie die sich bewegen, welche Stärken und Schwächen sie ganz genau haben, wo man sie packen kann und so weiter. Also, ich sag mal, von der Grundordnung her oder von der grundsätzlichen Ausrichtung ist das sowieso, weiß sowieso jeder über den anderen Bescheid. Aber diese individuelle Geschichte, die ist vielleicht noch einen Ticken besser ausgefüllt. Wie willst du jetzt zum Beispiel genau Marvin Ducksch, wie willst du den jetzt genau analysieren? Na klar, der geht nach außen, mal ist er in der Mitte, aber der ist
Und er trifft auf jeden Fall Aluminium.
Ja, das auf jeden Fall auch, aber er ist ja auch ein Freigeist, der ist ja einfach von der Individualität her, ist der einfach ein bisschen über den Dingen der zweiten Liga, auch wenn er noch wahrscheinlich wie damals in Kiel in der Fast-Aufstiegssaison 17, 18, hat er glaube ich 18
Tore, hätte locker 30 machen müssen.
Gut, aber ohne
mittlerweile hat man das Gefühl, er hätte schon bei 40 stehen können.
Reden, ne? Aber dafür macht er dann an den wichtigen Dingern auf einmal, oder in wichtigen Spielen macht er dann auf einmal, wie jetzt auf Schalke auch 2, ne, und mit abgefälscht und so weiter. Also das ist schwer ausrechenbar und deshalb sage ich, wenn überhaupt, dann hat Ole Werner da einen Vorteil.
Ja, okay. Wo er natürlich auch einen Vorteil hat, wo es 2-1 steht, ist Tore nach Ecken am letzten Spieltag. Ne? Also das muss man natürlich auch sagen, ne? Das 1-0 und 2-0 auf Schalke wirklich nach klarem Muster entwickelt vom Torwarttrainer Christian Vander, interessanterweise diese Varianten. Sehr gut analysiert, wie Schalke im Raum steht, da haben sie sich was richtig Gutes überlegt. Holstein hat sich aber auch was richtig Gutes überlegt, muss man sagen, bei dem Tor durch Simon Lorenz. Ne? Das war eine schöne kurze Variante.
Genau. Ich fand eine Flanke dann von Højbjerg oder sowas. Also ich, es war jetzt ja nicht deckungsgleich, keine Blaupause da von die Eckenvariante von Werder auf Schalke mit der im Vergleich zu der hier von Holstein gegen Heidenheim. Aber es war schon ähnlich angelegt, die Veranstaltung. Und ich hatte, als ich das dann von Werder gesehen habe, habe ich gedacht, haben die vorher miteinander telefoniert oder was ist da los gewesen? Genau. Ne, kleiner Austausch unter Nordlichtern irgendwie. Also sah relativ, hätte auch von Werder kommen können, das Ding, respektive auf Schalke, hätte auch von Holstein kommen können.
Genau, das wäre das große Ecken-Shootout und das Privatduell zwischen Christian Pfander und Dirk Bremser, der ja bei Holstein den Hut in Sachen Standards auf hat. Und das ist die perfekte Überleitung. Und
übrigens sehr gut gemacht, wobei ich ja gar nicht ganz mehr sicher bin. Ne? Das hat ja eigentlich in den letzten Wochen, das hat ja Fabian Boll übernommen, ne? Diese Standardnummer, das Repertoire.
Hat er sich wieder zurückgeschnappt oder was? Ja, also ich meine, Boller war doch schon in der Saison 1920 für die Standards zuständig. Dann, nachdem Bremser kam, ging ein Teil dieser Kompetenz, meine ich zumindest, auf ihn über.
Also Bremser hat zu Saisonbeginn war dafür verantwortlich fürs Ausdenken und Austüfteln defensiver wie offensiver Standards. Und dieses Amt ist, glaube ich, irgendwie in der Winterpause oder wann auch immer dann mal wieder an Boller zurückgegangen. Bremser hat andere Aufgaben dafür übernommen. Aber wird dann ja wahrscheinlich in der kommenden Saison
wieder mehr zu tun haben in dem Fall.
Zumindest das wieder zurückerobern, das Terrain, wenn er das denn zurückerobern möchte, der Bremse, weil Boller ja den Laden verlässt.
Genau, da kommen wir zur ganz großen Nachricht des Dienstags. Es gibt wirklich das große Stühlerücken, man könnte es fast ein Beben nennen, um jetzt mal Boulevardesque zu sprechen, im Trainer- und Funktionsteam. Während Bremser verlängert bis 2024, werden gleich drei oder vielleicht sogar vier lang gediente Störche im Hintergrund Holstein verlassen.
Ne? Ja, Sebastian Süß als Physio ist natürlich der Dienstälteste unter dem Quartett, was du da schon angerissen hast. Also ich sag mal so, bei Sebastian Süß ist es wohl so, der hatte einen unbefristeten Vertrag, soweit ich das weiß, und der ist aus freien Stücken auf den Verein wohl eher zugegangen, weil er ein oder zwei Praxen hat, das kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen, und da ein bisschen mehr den Schwerpunkt in die Richtung legen will und natürlich auch vielleicht familiär mal ein bisschen mehr frei haben will am Wochenende. Das kann man ja verstehen, Familie mit Kindern und so weiter und so weiter. Allerdings bleibt da noch so ein kleines Schlupfloch, dass Sportchef Uwe Stöver ihn vielleicht in zeitlich eingegrenzteren Rahmen doch noch weiter an die KSO binden kann, im natürlich, wie gesagt, im reduzierten Rahmen. Ja. Also lassen wir mal Sebastian Süß mal außen vor.
Genau, klammern wir aus und wenden wir uns den drei definitiven Personalien zu. Ne?
Und da ist es natürlich tatsächlich so, dass Philipp Pejka sich mittlerweile in der Szene einen guten, ich möchte sagen, einen sehr guten bis exquisiten Ruf erarbeitet hat. Den Videoanalysten sieht man als normaler Zuschauer eigentlich nicht. Der ist ja nicht existent weil der ist ja höchst selten.
Nee, der steht nicht vor, sondern hinter der Kamera.
Genau, so ist es. Und sehr schönes Bild. Und aber das macht er eben ausgezeichnet und kriegt nur Lob von allen Seiten und auch von, ich weiß es auch von auswärts, also auch von anderen Clubs auch schon vorher. Und dass der natürlich dann, ich meine, 32 ist er jetzt im Moment, dass der vielleicht auch mal den nächsten Schritt da machen möchte auf seiner Karriereleiter in diesem Bereich, das ist nachvollziehbar, und angeblich, ist ja noch nichts bestätigt oder so, zieht es ihn ja zu einem Bundesliga-Club. Das ist dann sowohl wirtschaftlich als auch sportlich natürlich das ist dann für ihn schon ein Schritt nach vorne.
Ja, ich kann das völlig nachvollziehen.
Ich auch.
Und du hast es gesagt, er genießt einen sehr guten Ruf. Ja. Also ich fand es auch damals schon, obwohl der Name jetzt nicht so bekannt war, recht bemerkenswert, dass er vom HSV, meine ich, dann zu Holstein gekommen ist.
2018, ne? Also war schon interessant und zeigte damals auch irgendwie, dass beim HSV offensichtlich nicht alles so in korrekter Lage, war eher ein bisschen in Schräglage, weil das hätte man eigentlich auch erkennen können, dass da ein großes Talent irgendwo sitzt. Und aber haben es eben nicht erkannt oder hatten dann eben andere Pläne da, und deshalb ist er zu Holstein gekommen und hat seitdem wirklich eine super Arbeit gemacht. Und das reißt wirklich ein großes Loch.
Absolut, ja. Also ich hänge ja irgendwie viel auch so in dieser Taktik-Nerd-Bubble bei Twitter und sonst wo rum und kannte den Namen.
Was ist bei dir schiefgelaufen?
Ich habe zu viel Zeit. Ah, okay. Mittlerweile nicht mehr. Das war vor meiner KN-Zeit. Ach so, da konnte ich auch noch was lesen und nicht nur schreiben.
Alles klar.
Er ist ja ein alter Autor auch von Spielverlagerung.de, dem in Deutschland eigentlich führenden Taktikblog, und steht da auch in einer Reihe zum Beispiel mit jemandem wie René Maric, der Co-Trainer von Marco Rose beim BVB ist, auch alter Spielverlagerer, und Eduard Schmidt, mittlerweile, ich glaube, vor der Saison von St. Gallen zu Fabian Wohlgemuth zum SC Paderborn gewechselt, dort auch im Rang eines Co-Trainers, auch alter Taktik-Nerd, der bei Spielverlagerung.de gespielt hat. Also das ist schon irgendwie ein guter Pool da. Ja. Und Pelka war Teil dieses Ganzen, ist darüber und natürlich auch über andere Quellen sehr gut vernetzt. Ist jemand, der ein Spiel gut lesen kann, der das offenbar dann auch sehr gut vermitteln kann. Das ist natürlich auch nochmal der entscheidende Punkt. Du kannst ja noch so sehr irgendwie ein Nerd sein, der da im Elfenbeinturm rumhängt. Du musst es natürlich auch didaktisch dann der Mannschaft oder dem Trainerteam, das es dann weitergibt, gut aufbereiten. Und solche Leute wachsen einfach nicht auf den Bäumen.
Ne? Nee, und situativ auch, ne? Er sitzt ja im Stadion mit Headset da und übermittelt ja an die Trainerbank seine Beobachtungen, ne? Beziehungsweise die Dinge, die ihm vorgegeben werden, auf die er achten soll. Also das ist ja nicht nur, dass er da bis nachts da irgendwie was rumschneidet am Videogerät oder so.
Nee, er muss das auch simultan können.
Er muss es simultan können.
Ich erinnere mich an ein Testspiel, ich glaube, es war im Sommer 2020 gegen Twente Enschede. Das war dann natürlich zu der Zeit ein Geisterspiel. Ich saß da ganz in der Nähe von ihm und konnte mir das mal netterweise anhören, was er da so sagt. Ne? Und dann sagt er so, Leute, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir die Innenverteidiger ein bisschen verschieben, dass wir bessere Passwinkel finden gegen die Laufwege der Enschede. Also das war schon sehr interessant anzuhören, was er da so geregelt hat. Und ja, super Typ.
Super Typ sowieso. Und reißt auch wirklich, wirklich sportlich eine große Lücke. Sehr, sehr spannend, wer diese Lücke schließen soll. Uwe Stöver hat ja gesagt, das soll auf jeden Fall extern besetzt werden. Es gäbe zwar jemanden in eigenen Reihen, der in die Fußstapfen treten könnte, aber der soll jetzt gerne eine andere Mannschaft übernehmen, also eine eigene Mannschaft übernehmen. Das sei für den im Moment einfach eine Entwicklung wichtiger. Also will man auch sich extern umschauen.
Wie gesagt, ich kenne ja einige aus der Taktik-Bubble. Das heißt, wenn man Namen hören will, bitte an mich wenden.
Genau.
Also die Szene ist nicht riesig, aber es gibt da interessante Leute. Aber
muss natürlich
eben dadurch, dass die Szene nicht riesig ist, hast du nun mal auch einen limitierenden Faktor, dass du den richtigen wirklich auch nach Kiel lotsen kannst. Ne?
Ja, du musst ja auch menschlich passen, und da kommen ja, spielen ja viele Faktoren eine Rolle irgendwo. Na, und dann der nächste ist eben Athletikcoach Dr. André Filipovic, Doktor der Sportwissenschaft,
Dr. Balkan, wie er sich Instagram nennt, eingedenk seiner Wurzeln, geiler Typ, absolut integrierender Faktor, natürlich sowohl fachlich ein guter Mann, aber bei ihm finde ich immer das Entscheidende, der wirkt in die Mannschaft
und zwar
dermaßen, also das ist wirklich einer, der absolut authentisch ist, den die Mannschaft absolut akzeptiert. Ich erinnere mich an diese legendären, Judo-Karate-Schlachten gegen Sally Özcan
in Trainingslagern. Genau. Das war sehr, sehr komisch, echt. Das muss man schon sagen, weil Sally Özcan ist ja in seiner Jugend neben Fußballspielen hat er noch gerne auf der Ringermatte gelegen, gehockt und was nicht alles. Und da wollte er ja nicht glauben, dass Filipovic ihn vielleicht auch aufs Kreuz legen kann. Aber das waren spannende Kämpfe.
Genau. Ja, und nur exemplarisch sowas wie seine jährlichen Movember-Aktionen, wo auch die Mannschaft mit anstiftet, sich ein Schnurrbart stehen zu lassen für die Krebsforschung und Gelder einzusammeln. Ja. Das ist nur ein Mosaiksteinchen von vielen. Super Typ gewesen, seitdem er gekommen ist, seit Fabian Wohlgemuth ihn damals verpflichtet hatte.
Ja.
Und wie man so hört,
auch wieder zurückverpflichtet.
Genau, der Kreis schließt sich.
Ja, Vertrag bei Filipovic ist ausgelaufen. Wie bei Pelka auch und wie bei Fabian Boll auch. Und Also Uwe Stöver, Sportchef, hat mir glaubhaft versichert, dass sie mit allen dreien gerne weitergemacht hätten und auch die Verträge dann nicht um ein, sondern um zwei Jahre gerne verlängern wollten.
Um die zu synchronisieren mit dem Trainerteam.
Genau.
Marcel Rapp und jetzt Bremser, genau. Die beide Vertrag bis 24 haben.
Genau, und das war wohl auch der Wunsch vom Cheftrainer Marcel Rapp und hat aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es der hauptsächliche Grund, nehme ich jetzt einfach an, das ist, da kann ich nicht verifizieren, da habe ich keine Zitate drüber oder Detailkenntnisse, indem ich Verträge angeguckt habe oder Vertragsangebote gesehen hätte. Ich gehe trotzdem mal stumpf davon aus, dass es wohl am Geld gelegen hat. Also anders kann ich mir das jetzt so direkt nicht erklären.
Also am Geld hat doch noch nie irgendwas gelegen.
Ja, eben. Nein, eben.
Das ist immer eigentlich nach der Theorie Ockhams Rasiermesser das Naheliegendste, wird schon auch irgendwie das Richtige sein. Also das könnte ich mir an der Stelle auch vorstellen. Ja.
Und da kommen wir nämlich zu einem grundsätzlichen Thema. Also man muss sich das jetzt mal vorstellen. Von der Erfolgskombo im Juni 21, das ist noch nicht mal ein Jahr her, sind jetzt Ole Werner weg, Patrick Kohlmann, und dann die drei eben genannten, Pejka, Filipovic,
Boll. Und Fabian Boll, über den wir in der Breite jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben. Aber man weiß auch gar nicht, wohin es ihn zieht, ob er im Profifußball bleibt oder in seinen alten Job als Pauli-Sheriff, sag ich mal,
Sheriff zurückgeht. Er hat eine A-Lizenz, ne? Also vielleicht möchte er auch seine Fußballlehrer-Lizenz machen. Weiß ich nicht, kann aber wär ja nicht verwunderlich. Also was mich überhaupt schon mal verwundert hat, ist, dass er als Legendenspieler vom FC St. Pauli nicht nachträglich nach Beendigung seiner aktiven Karriere da bei St. Pauli eingestiegen ist. Das könnte natürlich jetzt auch wieder sein, dass das jetzt eine Rückführung unter Timo Schulz, Cheftrainer, dass es die gibt. Ich weiß es nicht.
Ich fand es ja damals überhaupt bemerkenswert, dass er geblieben ist, nachdem André Schubert gegangen ist, der ihn natürlich damals geholt hatte aus alter St. Pauli-Verbundenheit.
Genau.
Nach der Entlassung ist Boller geblieben und wurde zum wichtigen Stützpfeiler in diesem Trainerteam. Mhm. Ja. Aber dass der Boller-Exkurs, lass uns zurückkommen zu deinem entscheidenden Punkt.
Also Kohle, Boller, Filipovic und Pejka. Jetzt nehmen wir Sebastian Süster mal raus. Das sind 5 Leute aus dem Trainerstaff, die den Verein verlassen haben. Alle unterschiedliche Beweggründe brauchen wir auch nicht mehr alles zu analysieren. Wir nehmen nur mal die Zahl. Das ist schon eine Menge Holz. Na, und da haben sie jetzt für Ole haben sie mit Marcel Rapp bestimmt einen guten Nachfolger gefunden. Davon bin ich jetzt doch mittlerweile doch schwer überzeugt. Mit Dirk Bremser einen guten, erfahrenen, vielleicht den Co-Trainer Number One in der zweiten Liga
zumindest. Genau, der alte Hacking-Fahrensmann.
Ja, also mehr Erfahrung als Bremse mitbringen, kann man ja bald gar nicht mitbringen. Ja. Und das ist vielleicht in manchen Spielsituationen ja auch nicht ganz unerheblich. So, und
genau, das heißt, wir haben Innovation mit Rapp und wir haben Erfahrung mit Bremser, aber sonst haben wir im Moment,
und dann
ist es plain, Wüste.
Genau, dann hört's auf. Und da kommen wir eben nochmal auf die Frage des Geldes. Ich befürchte einfach, dass, was heißt befürchte, also ich glaube einfach, dass diese Idee, die Holstein seit dem Zweitliga-Aufstieg verfolgt hat, dass die nicht mehr in dem Maße umzusetzen ist, wie es noch vor 2 Jahren oder vielleicht sogar vor 3 Jahren der Fall gewesen ist. Sprich, ich hole mir ich verpflichte super talentierte Spieler auf Leihbasis vom Erstligisten, die das da noch nicht im ersten Anlauf geschafft haben. Bei den Gehältern, die bei diesen Nachwuchsleuten mittlerweile auf dem Tisch liegen, und dann ist es ja meistens so, wenn man einen Spieler ausleiht, dann übernimmt der abgebende Verein, wenn er denn in der ersten Liga spielt, einen Großteil des Gehaltes und der aufnehmende Verein, wie in diesem Fall Holstein Kiel das dann ist, übernimmt einen geringeren Teil des Gehaltes. Aber wenn der geringere Teil des Gehaltes schon deutlich das übersteigt, was der Spitzenverdiener hier verdient, und so ist die Sachlage jetzt teilweise schon.
Aber wirklich auch nur bei den Extremfällen. Also nicht beim durchschnittlichen Leihspieler. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch, den Holstein hat, den durchschnittlichen durchschnittlichen Leihspieler zu verpflichten. Auch nicht. Ne?
Ja. Den brauchst du ja auch nicht. Ne? Also wenn du nimmst, Özcan war kein durchschnittlicher Leihspieler damals vom 1. FC Köln. Okugawa war kein durchschnittlicher Leihspieler von...
Kam von Salzburg.
Hatte schon Champions... Also nee, dann hat er danach Champions League gespielt.
Laszlo Benes war kein durchschnittlicher Leihspieler. Zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein Emanuel Ioa, der damals von Düsseldorf zu Holstein kam. Ja, aber ansonsten hat man sich da schon aus dem höheren Regal bedient.
So sieht's mal aus. Und man sieht, dass es schon extrem schwierig ist, da in diesem Bereich was zu machen. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man dann jemanden wirklich verpflichten möchte. Und wir können das Ganze auch abkürzen. Nimm mal das Fernsehgeld noch dazu. Im letzten Jahr haben sie, also vor dieser Saison, haben sie durch das grandiose Abschneiden dann mit der Aufstiegsrelegation und DFB-Pokal-Halbfinale 11,5 Millionen Euro Fernsehgeld kassiert. Das geht ja nach verschiedenen Gesichtspunkten wird ja diese Geldrangliste da berechnet.
Genau, es zählen die letzten 5 Saisons, dann zählt sowas wie Nachhaltigkeit.
Ja, und das, aber die von den letzten 5 Serien, die letzte ist dann natürlich nochmal wieder prozentual die
wichtigste. Ja klar, natürlich ist das gewichtet.
So, und das wird zur nächsten Saison also mindestens 1 Million weniger. Ne? Mhm. Das ist schon mal ein heftiger Einschlag.
Ja, so ein Millionchen kannst du, wenn du kreativ bist, halt schon entsprechend was mit anfangen.
Du musst schon schwer überlegen, wie du den Etat, den du dieses Jahr vielleicht hattest, wie du den trotz der dann zu erwartenden Zuschauer, sollte es sich bei Heimspielen, sollte sich die Pandemie nicht wieder von ihrer hässlichen Seite zeigen und alles wieder kaputt machen.
Das dreut schon der Herbst. Ne?
Ja, eben.
Hoffen wir, dass es so bleibt, wie es jetzt ist.
Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass zumindest zeitweise mal wieder Zuschauer wie jetzt unter normalen Bedingungen ins Stadion dürfen. Trotzdem hast du schon mal ein Problem, wie du den Etat der Vorsaison, wie du den jetzt in der kommenden Serie, wie du den aufrechterhalten kannst. Ne? Und ich sage dir, das ist schon mal ganz schön wenig im Vergleich zu den anderen Zweitligisten.
Ja.
Wenn du da so einen Club wie Sandhausen siehst, was die mittlerweile finanziell da bewegen. Von anderen Vereinen will ich gar nicht reden. Hannover 96, wenn die den Klassenerhalt schaffen, mit Martin Kind an der Vorstandsspitze, haben wir schon drüber gesprochen. Phil Neumann wird da ja mit hoher Wahrscheinlichkeit hingehen.
Ich las bei den Kollegen von der Neuen Presse, dass er im Monat 50.000 da mit nach Hause schleppen soll.
Ja, ich habe da noch von ganz anderen Summen gehört. Ne? Also das 50.000 wäre ja schon üppig genug. Aber ich habe auch noch von höheren Summen gehört. Mhm. Aber gut, wir wissen es nicht genau. Wir können da auch nur Also er ist auf jeden Fall außerhalb jeglicher Holstein-Realität, was er da verdient, ob das jetzt 50 oder 80 im Monat sind oder sowas.
Weshalb ja schon ersichtlich wäre, dass man einfach nicht mit ihm hätte verlängern können. Du darfst ja nicht vergessen, er kam als mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt und wird entsprechend auch bei seinem ersten Vertrag, der es ja immer noch war, ohne Vertragsverlängerung in Kiel, immer noch so verdient haben.
Ja.
Vielleicht hat es da ein paar Aufstockungen im Hintergrund gegeben, wer weiß, aber ich vermute das nicht substanziell.
Ach was, und das sind eben Summen, über die wir eben gesprochen haben, die außerhalb der Vorstellungskraft ist, was man bei Holstein verdienen kann. Und da sage ich jetzt an der Stelle wirklich mal ganz klar, es wird unter diesen Voraussetzungen ist natürlich überragende Kreativität und Fantasie gefordert.
Ja.
Es ist unabdingbar, dass man aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum eines der Talente, die da durchaus in vergleichsweise hoher Stückzahl rumlaufen, da muss man jetzt einfach mal irgendwann einen Spieler rausbringen, den man dann, sag ich mal, zum Wohle der Clubkasse oder des Etats teuer verkaufen kann.
Ja, ich sehe das ähnlich. Aus diesem Kann, ne? So, wir haben mittlerweile einen guten Unterbau, wird langsam irgendwann auch ein Muss durch diese aktuelle Situation.
Du wirst ja irgendwann nicht mehr im Bieten um Spieler. Du kannst immer noch Nischen ausfindig machen. Das gehört zum Job dazu für einen Club, der nicht ganz so auf Rosen gebettet ist jetzt, sag ich mal, oder nicht auf Rosen gebettet sein möchte. So muss ich es mal formulieren, also Deutschland hat jetzt keine finanziellen Probleme. Weil sie die Etat-Geschichte, die sie sich auferlegt haben, die erfüllen sie also. Und da gehen sie kaum drüber. Wenn sie drüber gehen würden, sag ich mal, durch nicht verschuldetes Verhalten, würde das sicher von anderer Stelle ausgeglichen werden. Also ich glaube, hier ernsthafte Sorgen. Aber sie können jetzt nicht, sagen wir mal, 10 Millionen mehr ausgeben, als die Kasse hergibt. Ne? Das ist das Problem. Ne?
Wenn man untergehen will mittelfristig, kannst du es natürlich machen.
Ja, aber das ist okay. Dafür stehen die verantwortlichen Menschen da ja nicht. Nur, sie stoßen eben an ihre Grenze, indem sie seriös arbeiten. Und dann wird das irgendwann schwierig. Ich sag noch mal, du kannst noch so einfallsreich sein und du kannst noch so im Scouting-System noch so umtriebig dich bewegen und Nischen entdecken und vielleicht hier nochmal und da nochmal, aber das ist endlich.
Und da kommen wir natürlich dann auch wieder zum Problem. Wer soll diese Nischen entdecken und wer soll kreativ sein, wenn ein großer Teil derer, die über Transfers zum Beispiel entscheiden, halt aktuell nicht mehr da sind? Meiner Kenntnis nach war ein Philipp Pelka auch auf seine Art und Weise in dieses Scouting, in das Ausfindigmachen von passenden Spielern auch integriert. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch ein Co-Trainer-Team, selbstverständlich. Vielleicht jetzt ein André Filipovic als Athletiktrainer weniger, aber nichtsdestotrotz mit Boll und Pelka brechen die auch an der Front dann jetzt wieder Leute weg.
Ne? Ja, das werden sicherlich neue Leute dazukommen, logischerweise und philosophisch.
Definitiv, aber wann? Also aktuell ist denn da erstmal ein Vakuum für einen kleinen Moment. Ne?
Ja, aber das glaube ich, das wird zum, also spätestens wenn die Saison, die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt, da werden diese Stellen natürlich auch besetzt sein.
Das denke ich auch, nur du musst natürlich jetzt schon in die Transferplanung gehen. Ne?
So, und Stand jetzt, mir zumindest ist noch nicht bekannt, dass es eine Neuverpflichtung gibt. Also ich kenne sie jedenfalls nicht. Also vielleicht.
Lass mich auf meinen leeren Zettel gucken.
Ja.
Vielleicht magst du recht haben.
Gut, bei anderen Vereinen hört man das teilweise ein bisschen anders, dass sie aber gut, also ich ganz ehrlich, das ist für mich noch nie ein Indikator gewesen, der Zeitpunkt. Also ich erinnere da mal an diese Saison an Benny Pichler, der ist auch kurz vor Toreschluss verpflichtet worden. Und wenn das dann eine gute Verpflichtung ist, die erst später ist, dann ist das so.
Ja, ich erinnere an Jahre mit, ich weiß nicht, Honsa, Okugawa, die kam meines Wissens auch sehr spät. So. Meffert kam kurz vor dem Spiel gegen den HSV, glaube ich.
Ja, genau, richtig. Also von daher, da muss man auch manchmal ein bisschen Ruhe bewahren wenn man dann richtig zuschlägt, dann ist das der Zeitpunkt eigentlich nicht egal, aber am besten jeder Trainer hätte natürlich zu Beginn der Vorbereitung auf das Spiel ja seinen gesamten Kader zusammen. Das wird aber schlechterdings unmöglich sein oder fast nicht möglich sein, so muss ich es vielleicht formulieren. Von daher gehen wir mal davon aus, dass das alles funktioniert. Aber wie gesagt, also frohes Schaffen kann ich nur sagen. Also mit dem begrenzten Budget, ja, so es wird eine interessante Geschichte. Und irgendwann muss sich Holstein die Frage stellen, wie können wir an mehr Geld kommen, ne? Vielleicht, die stellen sich natürlich wahrscheinlich immer oder so, aber irgendwann wird es vielleicht wirklich eine dringliche, ganz, ganz dringliche Geschichte. Eine Möglichkeit haben wir eben aufgezeigt, ist Verkauf von eigenen Talenten.
Oder von Bestand, den du in deinem Profikader hast. Oder von Bestand,
ja, genau, das geht natürlich auch. Deshalb sind die Vertragslaufzeiten ja bei vielen Spielern noch ein bisschen länger oder bei einigen Spielern ein bisschen länger, bei anderen 15 genau laufen sie noch genau bis 23. Ist auch interessant, ob im Sommer jetzt davon jemand veräußert wird oder ob überhaupt jemand Interesse daran hat. Es wird interessant sein, wie sich der Kader grundsätzlich, ob der sich großartig verändert. 26 von 29 Spielern haben eben noch Vertrag bis mindestens 23, 11 davon sogar noch länger. So, also gibt man jetzt welche hier ab, Spieler, um Planstellen freizuschaufeln.
Und um Gelder freizumachen, das natürlich
ja,
auch.
Ja, das ist aber, da gehören ja immer zwei Parteien dazu, ne? Der Wunsch von Holstein und da muss ja nochmal ein Interessent auf der anderen Seite sein. Das wird sich ja noch zeigen. Ob
ich glaube, bei dem einen oder anderen Kandidaten kann ich es mir vorstellen,
auch,
aber jetzt sicherlich nicht samt und sonders, dass alle ihren riesigen Markt haben. Das natürlich nicht.
Nee, und da kann man auch nur hoffen, dass dann, sag ich mal, die dann einen Markt haben, hat ja heute fast wahrscheinlich ganz viele Spieler eine Ausstiegsklausel aus ihrem Vertrag. Kann man nur hoffen, dass Holstein da so clever angestellt hat, dass sich das dann wenigstens lohnen würde. Das wird man alles sehen. Auf jeden Fall, also nur drei, wenn man von einem 29-köpfigen Kader ausgeht, wie er jetzt im Moment ist, halte ich sowieso für ein bisschen viel. Aber wenn man mal sieht, wie groß das Verletzungspech und Krankheitspech der Störche in dieser Saison gewesen ist, ist es dann manchmal doch gar nicht
das
so.
Das schadet gar nicht, da nochmal so einen ja, zweiten Boden eingezogen
zu haben. Vor der Saison oder vor jeder Saison zuvor hätte ich gesagt, 29 Leute finde ich eigentlich ein bisschen viel. Aber man sieht ja auch, das relativiert sich alles. Also würden dann Stand heute drei Planstellen frei sein. Das ist zu wenig für die Aufrüstung für die nächste Saison.
Das sehe ich auch so. Gerade dadurch, dass wir jetzt wirklich in einem entscheidenden Sommer stehen, was die weitere Ausrichtung, auch was die Philosophie angeht. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Genau. Da müsste dann schon wohl oder übel in irgendeiner Art und Weise mehr geschehen.
Denn wir haben zu den Spielern gehören auch der eben schon von uns schon erwähnten Spieler Finn Bartels ist dann nächstes Jahr 36.
Johannes Vandenberg ebenfalls.
Ja, der wird
der wird dann sogar 37 glaube ich, irgendwann.
Da könnte es ja möglich sein, dass man den beiden altgedienten Recken vielleicht auch mal einen Weg ebnet, in der Vereinsarbeit eine Fortsetzung ihrer Karriere zu finden. Fände ich jetzt zum Beispiel sehr schlau. Und wäre ja auch vom Image-Transfer eine überaus positive Geschichte. Und die Expertisen dieser beiden Routiniers ist ja nun noch nicht so gering, dass man nicht davon profitieren könnte.
Gerade im Falle Bartels, da kommen wir wieder irgendwie zu diesem emotionalen, im Fußball wäre das natürlich auch äußerst charmant. Ne?
Ja, klar. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich will nur sagen, dass die natürlich mit zunehmendem Alter jetzt in der Konstanz nicht zwangsläufig Top-Leistungen bringen müssen. Also da immer wieder situativ bestimmt, dafür sind sie eigentlich beide, eigentlich von der individuellen Klasse her auch beide wirklich so gut immer noch. Aber in der Konstanz wird es natürlich weniger werden. Und wie gesagt, also drei Planstellen nur neu zu besetzen, das fände ich jetzt wenig. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so passiert.
Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wird definitiv, glaube ich, ein umtriebiger Transfersommer in die eine oder in die andere Richtung. Können wir auf jeden Fall gespannt sein.
Ja.
Ich kürze das jetzt mal an der Stelle ab, weil wir gleich die Halbzeit voll haben. Ich glaube, wir sind in unserem Soll. Ich würde dich noch um einen Tipp für Freitag bitten, um nochmal zurück zum aktuellen sportlichen Geschehen zu kommen.
Das ist natürlich jetzt wirklich eine ganz heftige Nummer, weil ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber ich komme ja gebürtig aus Bremerhaven.
Ah, hättest du es bloß nicht gesagt. Ja. Wobei, ich glaube, wir haben das hier das eine oder andere Mal schon mal durchklingen also lassen, dass man Grundsympathien für Weiß irgendwo hegt. Ne?
Da liegt im Kreis halt schon so leichte Werder-Gene, werden da schon gleich mitgegeben irgendwo. Und diesbezüglich beobachtet man das Treiben an der Weser natürlich mit einem besonders wachsamen Auge. Und eigentlich würde ich ja sagen, unentschieden. Ne? Das wäre für mich dann.
Du alter Diplomat.
Ja, aber das eigentlich will ich das auch nicht. Ne? Also ich will ja nicht diplomatisch sein. Das ist ja langweilig irgendwo. Ne? Ich sag, Holstein gewinnt. Das wäre dann übrigens das erste Mal ever in der Historie.
Ja, zuletzt gab es ein 1-5, ne?
Ja, genau.
Im Weserstadion gegen
genau. Kofen. Also ich sag, Holstein gewinnt. Werder wird für 24 Stunden trauern und dann an den beiden letzten Spieltagen die Sache klar machen.
Jawohl. Genau, ich glaube, ich kann gar nichts anderes sagen. Gut, ich sag jetzt einfach mal unentschieden. Nein, komm. Holstein hat diesen verdammten Punkt. Reicht, man kann am Freitagabend feiern. Werder muss nicht leiden. Kann mit diesem Punkt vielleicht am Ende dann den Sturz in die Relegation vermeiden und den direkten Aufstieg klar machen. Ich bleib dabei, unentschieden. Aber ein torreiches hätte ich gerne. 3-3.
Ja, also erst einen auf die Fährte führen, dass diplomatische Geschichten langweilig sind. Und
ja,
dann
so bin ich, ne? Weißt du? Wie so ein Torero, ich fühle den Stier erst.
Genau, herzlichen Glückwunsch, aber ich stehe trotzdem dazu.
Genau, immer schön dazu stehen. Ne?
Ja, nutzt nichts.
Nutzt nichts.
Also Holstein gewinnt und Werder steigt auf.
Eben, ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter irgendwie in die Scheiße reiten, setzen wir hier mal einen Punkt. Wir werden es ja am Freitagabend sehen. Wir sind beide selber vor Ort, werden euch dann wie gewohnt auf KN Online mit allen möglichen versorgen, mit dem Live-Ticker ab 17 Uhr, mit Spielbericht, mit Stimmen, mit Einzelkritik, alles, was das Herz begehrt, den Kommentar weit in die Nacht hinein werden wir euch begleiten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann ja, hoffentlich endlich mit einem Zweitligisten 22-23 Holstein Kiel. Ja, bleibt spannend, wie immer. Opa, ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich wollte an dieser Stelle noch einen letzten Aufruf starten. Wenn irgendwie einer von euch den Euro-Jackpot gewinnt, ne, ein Teil sicherlich an die Ukraine-Hilfe und ein Teil könnt ihr auch Holstein vielleicht vertragen. Also,
wer bekommt mehr? Ich genau. Bin aktuell noch für die Ukraine. Es kommt auf die Höhe des Betrags.
Ja, an. Ja, genau. Das, da kann man nochmal. Aber wie gesagt, also das passiert ja relativ regelmäßig, dieser Fall, dass da einer sowas gewinnt, da eine größere Summe. Und dann könnte man sich das ja mal überlegen.
Genau, deswegen, ne, bildet gerne Tippgemeinschaften. Die Kohle geht dann zusammen an die Ukraine-KSV. So, ich glaube, wir müssen echt aufhören. So, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.